Antenne Brandenburg hier am Sonntag mit dem Boulevard und Michael Bulli Herbig, unser Gast. Heute mal nur in seiner Funktion als Schauspieler und Co-Produzent, denn in seinem aktuellen Film kümmert er sich ausnahmsweise nicht auch noch um Regie und Drehbuch, wie sonst ja immer. Hotel Lux heißt der Film, spielt in der Nazi-Zeit. Bulli Herbig in der Hauptrolle. Wir hören mal rein.
Mein Name ist Hans Zeisig. Ich bin Komiker. Ich wollte eigentlich nach Hollywood. Doch die amerikanischen Pässe waren aus und so kam ich mit meinen gefälschten Papieren nur bis Moskau, ins Hotel Lux. Und das ist alles andere als komisch. Wer hätte gedacht, dass einer wie ich die Weltgeschichte verändern könnte? Ausgerechnet in Stalins Badezimmer.
Ja, in diesem Film geht's ganz schön rasant zu. Ein Komiker kommt vom Regen in die Traufe. Der Komiker Hans Zeisig macht 1938 in Nazi-Deutschland einen Hitlerwitz und flieht nach Moskau ins Hotel Lux. Bulli Herbig, wenn man das so hört, könnte es durchaus eine wahre Geschichte sein. Es ist aber doch eine Mischung aus Wahrheit und Fiktion. Ne?
Ja, also die bezaubernde Kollegin Thekla Reuten, die hier die weibliche Hauptrolle spielt, bezeichnet das als historically correct fiction, sozusagen eine fiktionale Geschichte vor historisch korrektem Hintergrund. Und das ist eigentlich auch der Reiz dieser Geschichte. Dieser Hans Zeisig steht da stellvertretend für die Komiker dieser Zeit und entdeckt stellvertretend für den Zuschauer dieses Hotel Lux.
Er ist Komiker, unpolitisch eigentlich von Natur aus, aber wird dazu gezwungen, sich zu verhalten zum System, zu Stalin, zu Hitler. Nun erwartet man bei ihm ja eher humorvolle Geschichten. Funktioniert das bei diesem historischen Plot?
Naja, es ist, also der Film und die Figur ist nicht unkomisch. Also es ist natürlich ein bisschen schwierig, den Film zu beschreiben. Ich würde eher sagen, es ist eine Verwechslungskomödie mit ein bisschen Abenteuergeschichte. Und dieser Hans Zeisig ist auf den ersten Blick ein unpolitischer Mensch und wird eigentlich erst politisch, wenn er nicht mehr anders kann. Vor der Machtergreifung ist er jemand, der das völlig naiv auch sieht. Der denkt sich, naja, selbst wenn man die Leute wählt, diese braunen Hemden, die kann man ja wieder abwählen. Bis eines Tages sein Bühnenpartner und Freund abgeholt wird und er einfach merkt, dass in diesem Land was schief geht. Und nach der Machtergreifung nimmt er also seinen Mut zusammen und geht auf die Bühne und macht diesen einen Witz über Adolf Hitler, der schon zu viel ist. Und so landet er mit falschen Papieren in diesem Hotel Lux und wird auch noch mit dem Leibastrologen von Adolf Hitler verwechselt. Man muss von diesem Hotel Lux im Grunde, wo der Film dann hauptsächlich spielt, nicht besonders viel wissen. Ich kannte es vorher auch nicht.
Dieses Hotel Lux, das ist ein Hotel, in dem sich auch deutsche Exilanten, Kommunisten aufhalten, die in Deutschland nicht mehr leben können. Eigentlich wollten sie in diesem Film gar nicht mitspielen.
Ja, das Ganze fing so an. Ich war 2008 gerade kopfmäßig in einer ganz anderen Welt und habe den ersten Teil von Wiki gedreht. Und dann kam der Günter Rohrbach, der Produzent des Films, angerauscht und fragte mich, ob er mit mir mal Abendessen kann. Dann hat er mir eine Stunde lang übers Hotel Lux erzählt. Und wenn er so ein Urgestein, so ein Kaliber wie Produzent Rohrbach sitzt, Oscar nominiert, den unterbricht man nicht. Den lässt man ausreden. Und am Ende kam die Frage, ob ich mir vorstellen könnte, da mitzuspielen. Dann sage ich, oh, da habe ich nicht mit gerechnet, aber ich lese gerne mal das Drehbuch. Das habe ich dann bekommen. Es war sehr blutig und mit Folter und allem, was so dazugehört. Und ich habe mich natürlich gefragt, naja, also weiß nicht, ob das etwas ist, was ich unbedingt als nächstes tun sollte. Und habe dann den Versuch unternommen, abzusagen. Habe ihn angerufen, habe gesagt, Rohrbach, ich habe ein zeitliches Problem. Ich kann leider dieses Film nicht spielen. Ich möchte gerne absagen. Worauf er am Telefon sagte, nein, Sie sagen nicht ab. Also ich musste dann auch lachen. Ich habe gesagt, doch, nein, ich hätte Ihnen dieses Drehbuch gar nicht schicken sollen. Da sitzt jetzt der Lehrende Hausmann dran, der überarbeitet das komplett. Einigen wir uns darauf, dass Sie nicht zusagen erstmal und die neue Fassung abwarten. Dann sage ich, gut, so können wir es machen. Und jetzt bin ich ganz froh, dass ich es gemacht habe, weil ich finde, das ist ein sehr unterhaltsamer, komischer, aber auch tragischer Film geworden. Also es ist alles drin.
Ab dem 27. Oktober in den Kinos, Michael Bulli Herbig in Hotel Lux. Wir wollen ja hier Ihr komplettes bisheriges Leben beleuchten im Antenne Boulevard in seiner allumfassenden Komplexität. Und dazu gehört auch für Sie wahrscheinlich zum 105. Mal die Frage, wie kam das eigentlich mit dem Spitznamen, mit Bulli?
Habe ich das gerade verstanden? Antenne Boulevard?
Ja,
finde ich toll.
Wir benennen
können wir die Sendung heute so nennen? Das finde ich,
ja,
find ich prima.
Der Antenne Boulevard.
Ja, dann erzähle ich Ihnen auch ausnahmsweise nochmal die Geschichte, wie es zu diesem Namen kam. Wir waren 6 Michaels in einer Klasse. Ich war 12 und stand auf dem Fußballplatz. Und man kann sich vorstellen, wenn man also auf dem Fußballplatz 6 Michaels in einer Mannschaft hat und einer schreit, Michi, also in Bayern, lauf, dann hat man ein Problem. Also haben wir Spitznamen verteilt und ich habe damals ein T-Shirt getragen, die Bullen kommen, Mageros Deutz, das war der Sponsor von FC Bayern. Und aus diesem T-Shirt entstand der Name Bulle. Da ich aber der Kleinste war, einigte man sich auf Bully und der Name ist mir einfach jetzt geblieben, die letzten 30 Jahre.
Mit diesem Namen lässt sich ja auch einiges anstellen. Zum Beispiel kann man damit wunderbar eine Comedy-Show benennen, die Bully-Parade auf Pro7. Da haben sie zusammen mit Rick Cavanian und Christian Tramitz 5 Jahre lang Quatsch gemacht. Zum Beispiel mit den legendären Zungenbrechern, so wie diesem hier.
Weiß Deck, dass er noch den Tisch decken muss?
Die besten Tischdecken gibt es in Thailand.
Thailändische Tischdecken passen nicht auf thaitianische Tischdecken. Thailändische Tischdecken passen nicht auf thaitianische Teaktische.
Ja.
Es war schon eine lustige Zeit damals, ne?
Ich fand's, also wenn ich das jetzt so wieder höre, hebt's mich auch. Also ich find's wahnsinnig komisch.
Die Bully-Parade, das war 1997 bis 2002.
Ja.
Und jetzt wieder was mit Bully, nämlich das Bulliversum. Sie sind 43 Jahre alt und haben ihr eigenes Museum, das heißt Bulliversum. Was ist da alles zu sehen in diesem Museum?
Das hat eigentlich mit einer Schnapsidee angefangen vor 4, 5 Jahren. Es gibt ja in München die Bavaria Filmstudios und auf diesem Gelände kann man sozusagen auch eine Filmtour machen und sich Exponate und Requisiten und ganze Ausstattungen angucken von Filmen. Traumische Surprise war da schon vertreten. Ich habe auch zusammen mit der Bavaria Filmtour einen 4D Motion Ride, sagt man, Lissi und die wilde Kaiserfahrt produziert, also mit wackelnden Stühlen, mit Nebel, Dampf, also alles interaktiv. Und weil das so gut funktioniert hat und die Leute es mögen, habe ich irgendwann zu dem Geschäftsführer da gesagt, sag mal, ich kann ja nichts wegschmeißen. Ich habe ganze Lager voll Requisiten und mir tut das ja auch immer so leid, wenn so ein Film abgedreht ist, dann haben sich da so viele Leute mit Kostümen, Ausstattung Mühe gegeben. Ich kann das nicht wegschmeißen. Dann habe ich das alles eingelagert, habe gesagt, sag mal, hast du nicht nur eine Ecke, wo wir das hinstellen können? Und aus dieser Idee ist erstmal der Gedanke eines Filmmuseums entstanden und das wurde uns dann aber zu langweilig und dann haben wir das Ganze interaktiv gestaltet. Jetzt sind da 3D-Elemente drin, man kann interaktiv bei einer Show mitmachen, man kann mit Huibu, dem Schlossgespenst, in Kontakt reden und eben auch ein bisschen was über das Filmemachen erfahren und so ist das Bulliversum entstanden. Ne?
Und auch aufgebaut worden, ihr eigenes Kinderzimmer, habe ich gesehen.
Ja, dazu habe ich mich breitschlagen lassen. Also mir war das gar nicht so wichtig. Aber am Ende des Tages habe ich mich überzeugen lassen. Die Argumentation war, ist doch nett, wenn da jetzt auch mal Kinder reingehen, die sehen, da war mal ein 10-Jähriger, der hat den Traum gehabt, eines Tages Filme zu machen und heute kann er es machen. Vielleicht ist das ja für den einen oder anderen auch eine Motivation, an seine Träume zu glauben. Das war die Idee und das fand ich eigentlich ganz schön.
Also wenn man mal in München ist, unbedingt vorbeischauen im Bulliversum in der Bavaria Filmstadt. Bei uns ist der Mann zu Gast, der vor 10 Jahren die Bilanzen der gesamten deutschen Filmbranche gerettet hat, mehr oder weniger, als es allgemein nicht so gut lief, Michael Bulli-Herbig. Sein Film Der Schuh des Manitou lief nämlich hervorragend. Um die 12 Millionen Zuschauer haben sich köstlich über diese Winnetou-Parodie amüsiert. Kleiner Ausschnitt.
Aber Hachi und sein weißer Blutsbruder Ranger sagen Hau zum Häuptling, der schon ein lustiger Lurch.
Lustig.
Was?
Der heißt Lustiger Lurch.
Ja, Häuptling, Lustiger Lurch, Bulli-Herbig. Der Schuh des Manitou war erfolgreicher damals als Herr der Ringe. Was war das für eine Stimmung bei Ihnen, als Sie gemerkt haben, die Republik marschiert in Heeresstärke in Ihren Filmen?
Damit konnte ja keiner rechnen. Das war ja so ein Phänomen. Also Bernd Eiching hat damals gesagt, so etwas passiert, wenn überhaupt nie. Ja, also das rauschte so dahin. Man darf ja nicht vergessen, dass wenn man heute einen Film ins Kino bringt, auch damals noch, ein Film, der über 1 Million Zuschauer ins Kino lockt, ist ein Blockbuster. Also selbst der eine oder andere amerikanische Film bringt es auf 1 bis 2 Millionen Zuschauer und das ist dann ein Riesenhit. Und dann plötzlich waren es 3, 4, 5 Millionen, 6 Millionen, wir kamen ja gar nicht mehr hinterher. Und dass der Film dann wirklich bei knapp 12 Millionen am Ende gelandet ist, war unerklärlich. Also man hatte halt wahrscheinlich zum richtigen Zeitpunkt den richtigen Knopf gedrückt und sozusagen eine Humorfarbe getroffen, die den Leuten Spaß machte.
Die Frage nach einem großen Erfolg ist ja in der Regel, was kommt danach? Bei Ihnen kam da noch ein großer Erfolg, die Star Trek-Parodie Traumschiff Surprise, auch wieder über 10 Millionen Zuschauer. War das eine Last für Sie, weil Sie Druck hatten, beim nächsten Film auch wieder so einen Blockbuster hinzulegen? Oder entspannt das auch, weil man sich sagt, eigentlich habe ich mit Schuh des Manitou alles erreicht?
Ich würde sagen, also entspannt ist vielleicht jetzt ein bisschen zu leger gesagt, aber es macht einen ein bisschen selbstbewusster. Mir war klar, dass man so ein Ding nicht nochmal hinlegt. Ja, also das ist, wie man so schön sagt, once in a lifetime. Ja, also das ist wie ein Lottogewinn, wie die Fußball-Weltmeisterschaft. So, da wartet man auch nicht alle 4 Jahre, dass die Jungs den Pott nach Hause holen. Schön wäre es, aber Insofern war die eigentliche Sensation dann für mich, dass es mit Traumschiff Surprise tatsächlich nochmal annähernd gelungen ist.
Sie haben erzählt, dass Sie früher als junger Mann sehr schüchtern waren und auch bei Frauen, sagen wir mal, nicht so gelandet sind, wie Sie gerne gelandet wären. Wie viele Damen haben sich dann nach Ihrem ersten Kinohit Ihnen an den Hals geworfen?
Also ich sag mal so, ich war in der Schule der Kleinste und wurde auch sehr schnell rot, wenn man mich an die Tafel beordert hat. Aber sehr schnell gemerkt, dass offensichtlich der Humor doch auch eine Stärke ist. Und ich möchte jetzt nicht sagen, ich habe damit die eine oder andere Schwäche kompensiert, aber vielleicht macht man das unbewusst. Ja. Also das hielt sich danach in Grenzen, weil ich bereits da schon mit meiner heutigen Frau liiert war. Insofern war da die Versuchung nicht besonders groß. Ich glaube, es ist schön, wenn man so einen Erfolg genießen kann und eigentlich schon relativ gefestigt ist mit seinem Freundes- und Bekanntenkreis. Und man merkt, glaube ich, dann doch sehr schnell, was die anderen an einen so interessiert.
Haben Sie zufällig Ihr Notizbuch dabei?
Mein Notizbuch?
Ja.
Ich habe kein Notizbuch.
Ich denke, Sie haben ganz viele Notizbücher, in die Sie immer Ihre Ideen schreiben.
Nein, das sind Post-its. Das sind so kleine Zettelchen, die gelben kleinen Zettelchen, die man überall hinkleben kann.
Aber das ist doch so unsortiert.
Das ist richtig. Aber jetzt fällt mir gerade ein, ich glaube, ich habe doch ein Notizbuch. Ja. Das hatte ich völlig vergessen. So. Vielleicht hole ich das mal wieder raus. Wer weiß, was da alles drinsteht.
Ach so.
Ja, Sie haben recht. Woher wissen Sie, dass ich dieses Notizbuch habe? Mhm. Das hat man vergessen. Ne? Mhm. So schnell vergisst man über die Jahre, dass man eigentlich ein Notizbuch hat.
Was steht denn immer so drauf auf diesem
Post-its? Ach, das sind so Wortfetzen. Einfach so Gedanken. Auch wenn man nachts mal aufwacht und plötzlich denkt, man hat eine grandiose Idee. Es gibt da ja auch eine schöne Geschichte von, ich glaube, sie ist von Alfred Hitchcock, der auch nachts mal aufwachte und dachte, wow, das ist es. Das, was ich jetzt geträumt habe, das wird mein nächster Film. Das schreibe ich jetzt sofort auf, sonst vergesse ich's. Am nächsten Morgen guckt auf seinen Zettel, steht drauf, Mann verliebt sich in Frauen.
Funktioniert aber immer in Filmen.
Ja, ist ja auch eine tolle Idee.
Ja, ne? Ist noch keiner vor ihm drauf gekommen.
Ja, ich habe den Film noch nie gemacht. Vielleicht.
Ja. Ja. Sie sind einer der erfolgreichsten deutschen Regisseure, wenn man sich die Publikumszahlen anschaut. Denken Sie noch manchmal daran, wie Sie als junger Mann an der Filmhochschule in München abgelehnt wurden?
Nee, gar nicht. Ich werde nur immer zwischendurch damit konfrontiert, weil ich es fälschlicherweise in einem Interview mal erzählt habe. Mir tut das auch leid, weil natürlich hakt man da sehr gerne ein. Aber ich möchte natürlich nicht, dass der Eindruck entsteht, dass ich da nachtragend bin oder sowas. Aber nee, es gehört nun mal irgendwie zum Werdegang dazu. Ja. Also das ist halt passiert. Wobei ich mal ein Interview gelesen habe von einem Professor damals, ist aber auch schon 10 Jahre her, der in einem Interview mal tatsächlich gesagt hat, wäre Bulli Herbig auf unserer Filmhochschule gewesen, hätte er den Schuh des Manitou wahrscheinlich nie gemacht.
Das kann sein, da hätte man sie verdorben.
Aber das, ich weiß nicht, ob das nur für die Filmhochschule spricht. Also es ist natürlich auch Aufgabe der Filmhochschule, so vielseitig wie möglich zu sein. Ich fände es zum Beispiel schön, ich war nicht auf der Filmhochschule, ich weiß auch nicht, wie es heute ist, aber ich würde es sehr begrüßen, wenn das Fach Komödie auch unterrichtet wird. Ich glaube, das wird allgemein noch ein bisschen vernachlässigt.
Man muss ja als Regisseur eine genaue Vorstellung von dem Film haben, den man drehen möchte, obwohl er noch gar nicht gedreht ist. Und auch von der Besetzung her, Sie haben mal gesagt, Angela Merkel würden Sie gerne mal besetzen. Oder war das ein Scherz?
Habe ich das gesagt?
Ja.
Oh, wann? In welchem Zusammenhang?
In irgendeinem Interview. In welcher Rolle könnten Sie sich unsere Kanzlerin vorstellen in einem Ihrer Filme? Als Vulkanette?
Nein. Also ich weiß tatsächlich nicht mehr, ob ich sowas tatsächlich gesagt habe. Man redet ja viel Blödsinn. Ich finde, jeder hat so seine Zeit. Und es gab sicherlich mal eine Zeit, wo man auch Frau Merkel für einen Film hätte besetzen können. Im Grunde ist da schon jeder Witz gemacht worden. Ich glaube, jetzt muss ein anderer her.
Ja. Bitte, nennen Sie einen.
Ja, aber da gibt es ja momentan eine außerordentlich große Auswahl, finde ich.
Ja, sagen Sie mal.
Ja, ach, da muss man doch nur mal irgendwie einmal abschwenken.
Bitte, ja.
Naja, um Gottes Willen, ich werde jetzt nicht ins Fettnäpfchen steigen hier. Ich lasse mich nicht provozieren für so eine Auswahl.
Gut, dann gedulden wir uns halt, bis Sie immer wieder einen eigenen Film drehen. Und dann gucken wir ganz genau hin, wer dann mitspielen darf. Bulli Herbig heute im Antenne Boulevard. Jetzt kommt der angenehme Teil für Sie. Die Befragung durch den Vertreter der Inquisition wird kurz unterbrochen. Es gibt ein Geschenk.
Oh, ja. Hier gibt es Geschenke?
Ja.
Aber wenn ich das gewusst hätte, wäre ich ja schon viel früher
das
gekommen.
Das ist eine Sendung mit Geschenken.
Oh, und auch noch so nett verpackt.
Ich habe nur keine Ahnung, ob Sie das jetzt aufbekommen, ehrlich gesagt. Probieren Sie es mal kurz, ansonsten organisiere ich eine Schere.
Wissen Sie denn, was drin ist?
Ja. Man kann es einfach so nach hinten
schieben.
Darf ich
es einfach aufreißen?
Ja, bitte. Aber ich glaube, geht das so? Ja. Oh.
Ich glaube, ich habe noch nie so ein Geschenk bekommen. Das ist ja so groß wie eine Telefonzelle.
Mhm. Das ist was Ähnliches.
Ja. Mhm. So. Bei der Größe könnte es aber auch ein Lastwagen sein. So. Oder ein Kriegsschiff. Oh. Oh. Was ist das?
Ich
glaube, ich sag erstmal, oh.
Sie wissen noch nicht, was es ist.
Es könnte eine Uhr sein.
Es ist eine Uhr und zwar in Form einer Tanksäule, wie sie an der Route 66 in den USA stehen. Es ist eine Route 66 Uhr, ne? Vorne das Emblem.
Ja, sieht man das ja. Sehe ich. In Funktioniert Rot. Die denn auch?
Ja, man muss eine Batterie einlegen.
Ah, da war da zu geizig, ne?
Ja, ich wollte sie nicht rausholen. Sie wissen aber immer noch nicht, warum. Gerade eine Route 66 Uhr, ne?
Ich bin mir nicht sicher.
Ja? Von wo nach wo verläuft die Route 66?
Ja, die geht quer durch die Vereinigten Staaten.
Genau, von Chicago nach Los Angeles.
Ja.
Und weil sie irgendwann mal gesagt haben, auch dieser Nummer kommt man ja dann nicht mehr raus, dass sie sich durchaus für einen Oscar begeistern würden, so als Höhepunkt ihrer Filmkarriere, dachte ich so als kleine Motivation.
Oh, das ist aber nett.
Oder?
Das liegt ja direkt auf dem Weg dann sozusagen.
Ja, eben.
Ach, das ist da hat sich aber einer Gedanken gemacht,
ja.
Das finde ich toll.
Ist das tatsächlich ein Ziel von Ihnen? Wäre das wünschenswert? Ein Oscar?
Naja, also ich sag mal so, das erste Mal habe ich das vor ungefähr 10 oder 11 Jahren gesagt, da haben noch alle gelächelt, weil es einfach utopisch war, dass überhaupt einer aus Deutschland mal einen Oscar bekommen könnte überhaupt. Der Gedanke war schon utopisch. Schön ist, was sich die letzten 10 Jahre getan hat. Also es gab ja nun fast keine Oscar-Verleihung in den letzten 10 Jahren ohne deutsche Beteiligung. 2 davon gingen nach Deutschland, Haufen Nominierungen, also finde ich toll, wie sich da der deutsche Film etabliert hat, beziehungsweise neu etabliert hat und auch so ein bisschen festgebissen hat, das finde ich prima. Also es ist nicht mehr unmöglich. Und ich bin einfach der Meinung, wenn man Filme macht und auch Filme für ein breites Publikum macht, dann ist das natürlich wie die höchste Auszeichnung, die man eben in diesem Fach bekommen kann. Das hat jetzt nichts mit Ehrgeiz zu tun oder mit einer Verbohrtheit, aber ein Fußballprofi freut sich auch, wenn er mal Champions League oder die Weltmeisterschaft gewinnt, und damit vergleiche ich das so ein bisschen.
Er ist Schauspieler, Comedian und Deutschlands erfolgreichster Filmautor, Michael Bulli-Herbig, 43 Jahre alt, geboren in München und heute unser Gast im Antenne Boulevard.
Sie müssen eine glückliche Kindheit gehabt haben.
Ja.
Sie mussten nämlich nie aufessen.
Ja, das stimmt.
Stimmt das?
Ach, ja, steht das alles in Wikipedia? Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank gehörte ich nicht zu den Kindern, denen man sagte, es wird erst vom Tisch aufgestanden, wenn alles aufgegessen ist. Ich war ein guter Esser.
Ja, was hat Mutti immer gekocht?
Ja, in der Regel das, was mir geschmeckt hat. Das machen Mütter ja in der Regel. Ne?
Also, Spanferkelkeule oder was isst man so in Bayern als Kind?
Na, ich mochte, das war untypisch, ich mochte Spinat sehr gern.
Aha.
Ja, Spinat mit Spiegelei und Kartoffeln. Kriege ich auch heute noch runter. Mag ich.
Ja.
Ja, und ansonsten, mein Gott, Kinder essen gerne Spaghetti, böhmische Knödel, Schweinebraten. Also für ein Vanilleeis mit Erdbeeren, da mache ich so ziemlich alles. Ja, zieht heute noch.
Sieht heute noch. Mhm. Ich muss nochmal auf einen Helden Ihrer Kindheit zurückkommen. Bei mir war das Pitti Platsch, bei Ihnen war das Friedrich Nietzsche.
Pitti Platsch?
Ja.
Ja, kenne ich gar nicht.
Pitti Platsch, den Lieben, das war so kleiner Kobold im DDR-Sandmännchen.
Ah, habe ich nie gesehen. Ja, ich glaube, Nietzsche ist mir einfach mal aus Langeweile rausgerutscht. Also ich
würde dich auch nicht als klassischen Kindheitshelden
bezeichnen. Nee, ich glaube, ich wollte Vicky sagen, und beim Niesen ist mir dann Nietzsche wahrscheinlich rausgerutscht.
Also da steckt nichts Tieferes hinter. Nietzsche und Sie sind jetzt wirklich kein...
Wir sind keine Buddies oder
nein,
sowas.
Nein, gut.
Aber ich glaube, Vicky hat in dieser Aufzählung gefehlt, also würde ich das gern gegen Nietzsche austauschen.
Okay, tauschen wir aus.
Und Paul Breitner auch übrigens.
Ja, der Fußballer?
Paul, ja, weil die WM 74 war, wenn man so möchte, das erste große Event, das ich so live miterlebt habe, und der Moment des Elfmeters war schon sehr einschneidend. Und da gibt es auch eine schöne Geschichte zu. Ich habe dann während der Promo zu Traumschiff Surprise, in dem Film geht es ja auch um Zeitreisen, wurde ich immer wieder gefragt, wo würden Sie denn gerne hinreisen, wenn es Zeitreisen gäbe? Habe ich gesagt, ich würde gerne ins Jahr 74 reisen, mir die Perücke von Paul Breitner aufsetzen und den Elfmeter selber schießen. Das hat er offensichtlich gelesen, und eines Tages stand er tatsächlich in meinem Büro, um mir sein Trikot von 74, also nicht das Original, aber ein imitiertes Trikot zu überreichen. Und da war ich so geplättet, das war ein Überraschungsbesuch. Da ist mir nichts Besseres eingefallen, mit hochrotem Kopf auf ihn zuzulaufen und zu sagen, Herr Breitner, nochmal Glückwunsch zu 74. Ja. Ich kam mir vor wie der kleine Junge, der an die Tafel gerufen wird.
Sie wollten ja lange Zeit selber mal Fußball-Weltmeister werden. Ne?
Ja, habe ich immer noch vor. Mhm. Ich habe noch nicht aufgegeben. Also zu einer Mannschaft gehören ja eine Menge Leute, Therapeuten, Platzwart, da ist ja noch eine Menge Spielraum. Es geht ja nur darum, einmal dieses Teil in der Hand zu halten. Mhm. Und vielleicht werde ich mal persönlicher Assistent von, weiß nicht, irgendjemand, der da so spielt, und mogel mich da so aufs Mannschaftsfoto.
Es wird sich schon jemand finden. Es ist Zeit für das Namentropfenspiel. Mhm. Und Runde Name-Dropping.
Ach, Name-Dropping.
Ja, ich nenne Ihnen ein paar Namen,
okay,
von Kollegen, und Sie erzählen mir, was Ihnen zu diesen Menschen einfällt.
Ach du liebe Zeit. Ja.
Till Schweiger.
Großartiger Rock in A Traumschiff Surprise.
Seine Rolle war das Rock.
Ja, Kuschel- oder Hardrock war die entscheidende Frage.
Genau. Wie war der so? Ist der easy im Umgang?
Ja, das Tolle war, dass zu der Zeit, als wir Traumschiff Surprise gedreht hatten, war das so sein Comeback in Deutschland. Für mich war er immer der Mann in Hollywood. Und als ich ihn versucht habe zu erreichen, hat er gerade Tomb Raider gedreht, irgendwo in Afrika. Und er reiste dann an für eine Lesung und hat ganz süß vorher gesagt, er hasst Castings und er will kein Casting machen. Also sag ich, nee, ich will dich gar nicht casten, ich will nur sehen, ob du mit Anja Kling zusammenpasst. Und dann kam er und haben eine Lesung gehabt und das Tolle war, dass seine Reaktion damals war auf die Frage, ob er denn im nächsten Bully-Film mitspielen möchte, hat er gesagt, da mache ich blind mit. Also er wusste noch gar nicht, um was es geht, aber er hat offensichtlich den Schuh des Manitou im Flugzeug gesehen und fand das sau komisch und hat dann letztendlich da blind zugesagt.
War mit dabei. Nächste Person, Otto.
Oh, Otto, ja. Das ist so das ist das Erste, was mir dazu einfällt. Und dann natürlich die weiße Otto-Platte, die wir alle damals hatten.
Mit dem Elefanten vorne drauf?
Nein, oder? Mit seinem Gesicht. Aber ich gebe zu, Sie sehen, haben eine Ähnlichkeit mit dem Elefanten. Und die kannte jeder auf dem Schulhof. Also das fällt mir da sofort zu ihm ein. Und das war natürlich auch toll, ihn dann eines Tages persönlich auch kennenzulernen. Und gibt es auch eine schöne Anekdote zu? Ich weiß nicht, ob wir die Zeit haben.
Ja.
Bei Lissi und der wilde Kaiser gibt es einen Moment vor der Tapete. Der Feldmarschall beginnt mit seinem Unterhaltungsprogramm und imitiert Größen aus dem deutschen Showbusiness. Und da war Otto auch dabei. Und ich habe versucht, Otto zu imitieren mit seinem typischen Ey, 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 ey. Da hört man jetzt schon, dass ich es nicht kann. Und habe das so mit Biegen und Brechen hinbekommen und hatte dann im Rahmen des Kinostarts ein Interview, ein Doppelinterview mit ihm gemeinsam und habe ihm davon erzählt. Und habe dann gesagt, du, am liebsten wäre es mir gewesen, du hättest es selber gemacht. Worauf er sagte, ja los, lass es machen. Ja, dann sag ich, ja, wir sind schon in der Mischung. Ja, ist egal, lass mal, vielleicht können wir es noch reinmischen. Ja, so, dann habe ich die Tonjungs angerufen, die kamen dann
mit dem Mikrofon. Spricht der wirklich so?
Ja. Otto, wenn du mit Otto telefonierst, den letzten Anruf, den ich von ihnen bekommen habe, war, hallo Bulli, der neue Film, willst du mitmachen? Sag ich, was? Ich sag zu ihm, Otto, sprich langsam, ich verstehe dich nicht.
Ja. Und ihr habt das dann noch reingeschnitten?
Wir haben das dann noch, er kam dann wirklich, also meine Tonjungs kamen dann mit Mikrofon und Molton, das ist so ein Stoff, den haben wir Otto über den Kopf geschmissen, um sozusagen ein Tonstudio zu simulieren und dann hat uns Otto mehrere Lacher in das Mikrofon gesprochen und das habe ich dann noch wirklich auf den letzten Drücker in den Film mit reingemischt. Somit ist Otto tatsächlich in Lissi und der wilde Kaiser zu hören.
Ist mit dabei. Ich wollte noch, ich glaube, das wird jetzt wirklich knapp, aber vielleicht haben Sie eine kurze Antwort zu Jürgen Vogel.
Ah, oh, das ist so Liebe auf den ersten Blick.
Der hat der am selben Tag Geburtstag wie Ihre Mutter?
Nein, wie ich.
Ach, wie Sie?
Aber meine Mutter hat auch am selben Tag Geburtstag.
Ja, eben, genau.
Ja, ja. Das ist interessant. Ja, ja. Na, das Interessante war, wir kannten uns überhaupt nicht. Und es gab damals eine Vorabvorführung von Die Welle. Und dazu wurde ich eingeladen. Und kurz zuvor hatte ich in einem Buch gelesen, dass Jürgen Vogel tatsächlich am 29. April 68, wie ich auch, geboren wurde. Und er kam da zur Tür rein bei diesem Screening. Ich habe ihn gesehen, er hat mich gesehen, liefen aufeinander zu. Und das Erste, was er sagte, weißt du eigentlich, dass wir auf den Tag gleich alt sind? Und dann sind wir uns schon in die Arme gefallen. Und das war der Beginn einer wunderbaren Freundschaft, möchte ich mal sehen.
Und mit ihm spielen Sie ja zusammen in Hotel Lux, im Film, der ab dem 27. Oktober in den Kinos läuft. Von Ihnen heißt es, Sie seien Perfektionist. Ist das so?
Ist das negativ?
Ich würde von mir behaupten, ich habe auch so eine Ader.
Vielleicht bin ich sogar pedantisch, das ist noch schlimmer. Im Grunde möchte man jetzt auf Film bezogen natürlich gerne das auf der Leinwand sehen, was man im Kopf hat. Und man muss sich vorstellen, wenn man da so monatelang an so einem Buch tüftelt und sich Dinge überlegt und dann die Chance hat, am Set steht und alles hat und alles bekommen hat, was da im Buch steht und sozusagen das drehen kann, was man möchte, da kriegt man es dann nicht hin. Also ich krieg's nicht hin, dann über Dinge hinwegzusehen, sondern dann muss das Timing stimmen, finde ich. Und dann sollte alles so sein, wie man sich's vorgestellt hat. Man kommt nie 100% an die Idee und an die Vision, die man so vorhatte, ran. Aber man sollte versuchen, da so nah wie möglich ranzukommen. Also insofern hat das sicherlich ansatzweise was mit Perfektionismus zu tun.
Ihr Freund und Kollege Rick hat mal erzählt, dass Sie zu Hause unter die Weingläser Untersetzer stellen. Und ich glaube, er hat das Wort pingelig verwendet. Aber ich meine, so sind halt Menschen. Und ich glaube, das Wichtige ist auch einfach nur, dass man Menschen findet, die das ertragen können oder auch pingelig sind.
Also ich sag mal so, wir haben so einen Holztisch. Ja, und ich habe festgestellt, dass sich dann doch immer diese Glasränder da in diesen Holztisch so reinfressen. Die kriegst du auch nicht mehr weg.
Ja, eben.
Also irgendwann habe ich gesagt, komm, mach mal Untersetzer. Ähnlich ist es übrigens auch mit Schuhe ausziehen. Aber da ich bin noch nicht so weit, dass ich wirklich den Leuten sage, könnt ihr bitte die Schuhe ausziehen. Ich hoffe nur, also die kommen zur Tür rein und ich bin so dankbar, wenn ich gefragt werde, sollen wir die Schuhe ausziehen? Weil ich dann sofort sage, ja.
Einen Trick.
Ja, gibt es?
Ja, weil ich habe bei mir zu Hause meine Dielen weiß gestrichen.
Ja.
Und
ach, da sehen die Leute dann sofort.
Nee, wenn die Leute reinkommen, gucke ich immer auf ihre Schuhe. Ich gucke immer runter.
Ach, und dann ziehen
dann
die
sagen automatisch. Sie, soll ich meine Schuhe ausziehen?
Ja
und man muss gar nichts mehr sagen. Und dann sagt man einfach, ach, das wäre nett.
Ja, ja. Oh, das versuche ich geht. Auch. Ja. Aber auch das hat im Grunde auch nur einen pragmatischen Hintergrund, weil ich habe einfach keine Lust, alle paar Tage zu saugen.
Völlig
was die mir da reinschleppen. Ja, im Winter, dieser Matsch, also dieser grauenvoll.
Möchte man nicht in der Wohnung haben.
Ja. Mhm. Also meine Frau ist da lockerer. Also wenn wir Besuch bekommen mit Hunden, werde ich nervös.
Also kommen Sie nie mit Dackel zu Bulli Herbig. Ja. Wird aufgemacht trotzdem?
Nein.
Wie entstehen die Gags in Ihren Filmen? Ist das Gruppendynamik? Sitzt man am Tisch rum und blödelt oder ist das schon harte Arbeit am Computer?
Es hat von allem etwas. Also ich mag es, gemeinsam an einem Drehbuch zu schreiben, weil man direkt eine Resonanz bekommt. Also ich sitze ganz gerne selber am Computer, weil ich mir dann sozusagen ins Drehbuch hin und wieder auch mal eine Regieanweisung reinschreibe, in der Hoffnung, dass ich sie nicht vergesse. Und habe dann gern jemanden gegenüber, mit dem man so Ping-Pong spielen kann. Und das ist wie so ein erstes Feedback. Kommt ein Gag an, funktioniert er, man kann sich dann auch mal hochschaukeln. Das ist in der Regel eine sehr konzentrierte Arbeit und auch eine Arbeit am Stück. Also meistens sitzt man dann schon mal so 10 Tage wirklich eingesperrt in irgendwelchen Räumen und verlässt die kaum noch, um sozusagen mal so eine erste Fassung von so einem Drehbuch zu Papier zu bringen.
Was ist erlaubt? Es gibt ja Komiker, die sagen, Karlauern geht gar nicht. Bei Ihnen habe ich den Eindruck, also Sie haben da kein Problem mit.
Nein, also das ist ja auch, also über Humor kann man ja bekanntlich überhaupt nicht streiten. Manchmal wird ja über mich auch gesagt, ich wäre zu harmlos mit meinem Humor. Die anderen sagen wieder, ich sei mit dem Humor irgendwie unter der Gürtellinie angekommen. Die Gürtellinie ist ja, habe ich festgestellt, bei den Leuten durchaus verschieden angesiedelt. Also die einen tragen die Gürtellinie unterm Hals und andere haben sie an den Knöcheln. Also insofern ist das wahnsinnig schwierig, es allen recht zu machen. Man kann im Grunde nur das machen, was man selber komisch findet und solange man sich dann auch selber irgendwie bei zugucken kann, ist das, glaube ich, okay.
Also mindestens 10 Millionen fanden schon mal Traumschiff Surprise ganz lustig und daraus hören wir uns mal einen kleinen Ausschnitt an. Ja, hier ist er.
Fliegen Sie los, ich werde von der Regierung erwartet. Mein Name ist übrigens Captain Kirk, Stambok.
Und ich bin Hermes der Götterbote.
Und mit wem haben wir das Vergnügen?
Mein Name ist Rock.
Kuschel oder Hardrock?
Da war er wieder, ja.
Ja, da ist er, der Karlauer.
Funktioniert.
Ja, klar geht der. Also einen guten Witz, auch einen Karlauer kann man alle 10 Jahre durchaus wiederbringen. Das Schöne ist, dass das momentan verstärkt, stelle ich fest, so 9-10-Jährige zu mir kommen, wenn sie mich irgendwo sehen und mir erzählen, dass sie einen neuen Lieblingsfilm haben, weil sie ihn jetzt zum ersten Mal gesehen haben, Der Schuh des Manitou. Und das finde ich total rührend und süß, weil die Kids diesen Hype und diesen Wahnsinn im Kino damals gar nicht erlebt haben. Scheint aber offensichtlich immer noch zu funktionieren und das ist natürlich toll.
Ist offenbar schon ein Klassiker.
Ja, ich hoffe natürlich, dass diese Filme irgendwann auch im Weihnachtsprogramm laufen. Dann hast du es richtig geschafft, glaube ich.
Bei uns zu Gast ist der Mann, der in ein Schokoladenei passt, Michael Bulli-Herbig. Sie sind in der Tat im Überraschungsei verewigt, ne, mit Ihrer Figur als spanischer Hofchronist.
Ja, Ramon Martinez Congas vom Königlich Spanisch, der Besten Dienst.
Mhm. Klatschreporter seines Zeichens im Film Vicky und die harten Männer.
Starken, aber hart waren sie auch.
Die starken Männer. Das ist eine echte Auszeichnung, ne? Mit diesem Überraschungsei. Da können Sie eigentlich jetzt Bambi und die goldene Kamera, die können da nicht mithalten.
Absolut. Also ich finde solche Anekdoten einfach wunderbar. Also das kann man ja als Großvater noch erzählen, seinem Enkel zu sagen, weißt du eigentlich, dass dein Großvater mal im Überraschungsei war? Das finde ich eine schöne Geschichte, ist doch toll. Und darum geht es ja eigentlich, dass man am Ende des Tages Geschichten zu erzählen hat.
Wollen wir eine Kurzantwortenrunde spielen?
Total oder, gern. Ja. Reicht da ja, nein oder doch mehr?
Ja, vielleicht so ein Satz. Was macht jemanden sexy?
Humor.
3 Themen für einen guten Party-Talk?
Fußball, Filme, das muss reichen.
Was verwirrt Sie?
Was mich verwirrt? Mhm. Dummheit. Also manchmal so Leute, die einfach was so vor sich hin quatschen. Manchmal zu hören mit einem Ohr an Stammtischen. Auch Aggressivität, so im Straßenverkehr. Also Leute, die, obwohl man anhält und blinkt, um einzuparken, dann auch noch einen anhupen. Protesthuper. Kennen Sie die?
Ja.
Verwirrt mich. Ich sage, warum? Warum hupst du? Also ich meine, ich kann es jetzt nicht ändern. So, ja. Auch so an Baustellen vorbeifahren und die armen Jungs, die da im Regen stehen, aus Protest anhupen, weil man jetzt 10 Minuten im Stau stand. Das sowas verwirrt mich.
Das wäre doch ein gutes drittes Party-Talk-Thema.
Gut, kann man das da noch reinpacken?
Das können wir noch mit reinschicken. 2 Dinge, die Menschen nicht über Sie wissen.
Naja, wenn ich die jetzt sagen würde, dann wüssten Sie es ja. Ich bin ja froh, dass es diese 2 Dinge gibt.
Nix.
Darauf falle ich nicht rein.
Haben Sie jemals was auf eBay ersteigert?
Nein, nein. Nein, weil ich der Sache nicht traue. Ich bin da eh sehr skeptisch. Alles, was so mit Twitter, Facebook, eBay, also da bin ich sehr vorsichtig. Ich glaube, irgendwann fliegt uns das komplett um die Ohren.
Oh je.
Ja.
Dann schnell noch ein Gebot abgeben.
Ja.
So, Herr Habich, wir machen jetzt hier ganz was Besonderes.
Ein Quiz.
Nein.
Ein Gewinnspiel.
Ja, nein. Es hat was mit Ihren Anfängen zu tun. Sie haben Anfang der 90er eine Weile bei Radio Gong in München die Morgenshow moderiert und haben die Comedy-Serie Bayern Cops produziert mit Ihren Kollegen Rick Cavanian und Christian Tramitz. 800 Folgen.
Ne? Also wenn man es genau erzählen möchte, dann ging es los mit Rick. Rick ging dann irgendwann auf die Schauspielschule in New York und mir fehlte ein Sprecher. Und ich hatte vorher für eine Comedy-Serie den Christian Tramitz im Studio und habe mit dem ein bisschen was ausprobiert. Und das hat sehr gut funktioniert. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er da einspringen möchte. Insofern kann man sagen, dass ich erst mit Rick gerade gemacht habe und dann mit Christian. Und als Rick zurückkam, waren wir plötzlich zu dritt.
Die beiden waren dann später ja auch in der Bulli-Parade dabei und in ihren Filmen. Diese Bayern-Cops, die gab es Anfang der 90er noch auf Kassette. Und wir haben sie durch unsere, naja, Verbindungen auf CD bekommen. Sollen wir eine Folge hören?
Ah, ich fände es großartig. Ich flippe ja gleich aus, wenn ich das höre.
Okay, wir starten einfach mal.
ESA 3, hier Zentrale, komm in.
Polizeiasse im Einsatz. Die Bayern-Cops.
Mein Kreuz, es ist ne... Kopfbedeckung auf.
Kopfbedeckung auf.
Kollege.
Stimmt's, oder? Ja, grüß Gott, Ignaz Huber, mein Name ist A3. Der mit der schönen Sau unter der Kopfbedeckung ist der Kollege Schweiger.
Wow, sie gibt ja gleich der schönen Sau. Soll das vielleicht eine Unterstellung werden, hä?
Du. Was?
Oh.
Wie viel? Also,
Mist.
Was denn? Was hat's denn?
Was hab ich denn falsch gemacht?
Ja, junge Dame, jetzt beruhigen Sie sich erst einmal wieder. Ist doch alles halb so schlimm.
Nicht schlimm, nein.
Also, das ist eine reine Routinekontrolle, gell?
Genau, ja.
Also, jetzt Führerschein und Fahrzeugpapiere, bitte.
Bitte.
So was Blödes, jetzt habe ich dummerweise meinen Führerschein nicht dabei.
Was?
Was hab ich da gesagt, Schweiger? Volltreffer. Steigen's bitte gleich mal aus.
Ach Mensch, ist mir das jetzt unangenehm.
Wisst ihr, ja, das sagen's alle. Pass auf, Schweiger, jetzt kommt die Fangfrage.
Jetzt bin ich aber selber gespannt.
Ja. Eine Frage, junge Frau. Wie heißt denn der Verkehrsminister?
Bitte?
Ja.
Ja, ich glaube Krause, oder?
Krause. Huber, ja logisch, Krause. Mei, ich hab doch gewusst, irgendwas mit K. Und die Depp war dann beim Kohl.
Mein Gott sei Krause. Dank, Huber, das blöde Kreuzworträtsel, da können wir jetzt endlich weiterfallen. Jetzt also vielen Dank, junge Frau.
Genau, fahren Sie
vorsichtig, mei.
Hab ich lange nicht mehr gehört. Ich komme mir vor, als wäre ich noch nicht mal im Stimmbruch gewesen.
Sie haben mehrmals den Kopf geschüttelt, so ungläubig, so nach dem Motto, das, ja, das kann nicht wahr sein.
20 Jahre her, ja. 21 Jahre her.
Ja, Kinder, wie die Zeit vergeht. Damals hieß der Bundesverkehrsminister tatsächlich noch Krause. Michael Bulli habe ich heute bei uns im Antenne Bolivar. Am 27. gefällt mir echt gut.
Mir auch.
Am 27. Oktober kommt Ihr neuer Film Hotel Lux in die Kinos, in dem Sie die Hauptrolle spielen. Wir haben drüber gesprochen. Und dann steht demnächst noch eine Premiere an, 2012, für die Kinofortsetzung der 80er-Jahre-Fernsehserie Kio Royal von Helmut Dietl. Auch da spielen Sie die Hauptrolle, ne?
Ja, das ist jetzt aber Zufall. Also beide Projekte, Hotel Lux und Zettel, geisterten schon seit Jahren durch die Branche. Und dass jetzt beide so kurzfristig aufeinander in die Kinos kommen, war so nicht geplant. Und fand ich großartig, mal mit Helmut Dietl da zu drehen und zu arbeiten. Vor allem, weil ich ja die Originalserie auch sehr mochte.
Damals ja noch Senta Berger.
Ja, ist das mal auch dabei?
Ist mit dabei?
Sind beide mit dabei. Ich würde es nicht als Fortsetzung bezeichnen. Also der Film fängt jetzt nicht da an, wo die Serie aufhörte. Es ist einfach, ich würde mal sagen, eher inspiriert noch durch diese Serie. Weil man ja auch ganz klar sehen muss, dass Leute unter 30 sich wohl an diese Serie kaum noch erinnern können.
Es war eine Serie, in der die schönen, reichen und berühmten aus einem ironischen Blickwinkel betrachtet wurden durch einen Klatschreporter. Mhm. Damals war das Franz Xaver Krötz.
Ja.
Diesmal spielt diese Plot nicht in München, sondern in Berlin.
Ja.
Und das heißt, dass Sie mit Berlin nicht so richtig warm werden. Also Sie sind eher doch Münchner. Sie sind in München geboren und.
Ja, aber das hat damit nichts zu tun. So. Nee, also ich würde das, nein, das würde ich gerne näher erläutern. Ja. Also wir haben Hotel Lux gedreht von Mitte Oktober bis Dezember in etwa. Hauptsächlich in Berlin. Und das war meine erste längere Zeit in Berlin. Und das Wetter war schlecht und alles war irgendwie grau. Und die Menschen waren wirklich nicht gut gelaunt. Und ich dachte mir, also das ist ja wirklich.
Da kommen Sie mal im Sommer.
So, darauf wollte ich hinaus. Dann haben wir Zettel gedreht.
Sind Sie auch schlecht gelaunt, aber nein, das Wetter ist schön.
Nein. Dann kam ich zu Zettel im April hier an, gedreht bis Juni und habe eine völlig andere Stadt kennengelernt. Das ist wirklich erstaunlich, was das Wetter hier ausmacht. Also irgendwie habe ich den Eindruck, Berlin hat da zwei Gesichter.
Also Bulli und Berlin sind ab sofort ganz dicke. Wir wünschen Ihnen für beide Filme, die Sie ja in Berlin gedreht haben, viel Erfolg. Zettel kommt im Februar in die Kinos. Hotel Lux mit Bulli habe ich in der Hauptrolle bereits am 27. Oktober. Und toi 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 für den Oscar. Ne? Vielleicht klappt es ja wirklich mal.
Ja, wenn es klappt, dann komme ich vorbei und stelle ihn ihr ab hier direkt vor deine Nase.
Super. Michael Bulli habe ich. Vielen Dank.